Religionen haben die Gefährdung durch ihre Art und Weise, wie sie sich festmachen im Unendlichen, im Gestrigen stecken zu bleiben. Die Erfahrung im Gebet, so etwas wie ein seelisches Luftholen zu erfahren, Abstand zu gewinnen, Relativierung des Bekloppten in dieser Welt und neuen Raum für Fantasien der Hoffnung. Das waren für mich eindrückliche Erfahrungen, wie diese Worte auf einmal wie ein inneres Licht werden, ein innerer Halt werden. Also das, was wir jetzt als Systembedingungen verstehen können, verrät uns nichts darüber, ob es vielleicht auch ganz andere Systembedingungen gab, geben könnte oder in irgendeiner Form auch gibt. Nur weil wir diese Systembedingungen haben, können wir da nichts wissen. Das ist einfach so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens und heute mit Thorsten Dietz. Hallo Herr Dietz.
Ja, hallo Herr Sacher.
Ich stelle Sie gleich den Hörerinnen und Hörern auch ausführlich vor, aber der Podcast hat immer eine Frage, die ganz am Anfang an alle gestellt wird und die ist, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich bin Mitte 50, das heißt, es kommt öfter mal vor. Meine Eltern haben so vorgerücktes Alter auch und so. Das ist also inzwischen regelmäßig. Insofern kann ich schon sagen, letzte Woche, vorletzte Woche, wo ich einfach merke, auch mein eigenes Leben wird mir wichtiger, wenn ich so sehe im Gefüge zwischen Kindern und Eltern, dass man ja nicht allein lebt und nicht allein stirbt, sondern so viel für alle dranhängt. Also das holt mich mehr ein nach vielen, vielen Jahrzehnten, wo mich Tod nicht zu viel anging.
Aber es gibt jetzt nicht bestimmte, weiß nicht, Tageszeiten oder Jahreszeiten oder Gedenktage oder sowas, wo Sie mal bestimmt an den Tod denken oder wo Ihnen das Thema so ins Gehirn schlägt?
Nein, eigentlich nicht, eher Küchengespräche, wo man drauf kommt und wo man merkt, hoppla, ist ja real, ne? Irgendwann ist der Schlusspfiff.
Sowas wie der XY hat Krebs bekommen oder so, solche Gespräche oder was meinen Sie mit Küchengespräche?
Küchengespräche mit Kindern und wo man drüber redet und es holt einen ein und das ist ja klar. Und der Gedanke, hoppla, wir ja auch irgendwann, möge Gott es verhüten, erstmal.
Ganz wird es nicht verhüten, das kann ich schon verraten.
Erstmal, genau.
Jetzt stelle ich Sie gerne noch den Hörerinnen und Hörer vor. Thorsten Dietz ist 54 Jahre alt, aber bald schon 55, wie er gerade auch nochmal betont hat. Er ist evangelischer Theologe. Er war bis 2022 Professor für systematische Theologie an der Hochschule Tabor, eine pietistische Hochschule in Marburg, und ist seit 2022 jetzt in Zürich tätig in der Erwachsenenbildung. Fokus Theologie heißt sein Arbeitsbereich dort. Und er ist vor allem auch, ich würde mal sagen, Sie können gerne widersprechen, der erfolgreichste christliche theologische Podcaster, den wir in Deutschland haben. Und deswegen für diesen Podcast natürlich besonders interessant, so von Podcaster zu Podcaster. Und macht ja sehr interessante theologische Podcasts, eigentlich die sehr viel gehört werden, obwohl sie meiner Meinung nach gar nicht immer so ganz leichte Themen behandeln, sondern oft auch echt komplizierte Themen, wo man sich vielleicht sogar ein- oder zweimal eine Folge anhören muss, damit man das ganz durchtrinkt. Geist Zeit heißt ein Podcast zum Beispiel oder Karte und Gebiet und es gibt noch mehr. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes für alle, die mal nachhören wollen. Also ich freue mich, Herr Dietz, dass Sie da sind als Theologieprofessor. Ich hatte hier noch nie einen Theologieprofessor zu Gast und vielleicht werden wir heute mal ein bisschen theologischer als sonst. Nochmal herzlich willkommen.
Ja, gerne.
In einem anderen Podcast, nehmen Sie zu Gast waren, Herr Dietz, habe ich letztens gehört, dass Sie gesagt haben, so mit Mitte 50, da werde ich mir selbst schon ein bisschen historisch. Das ist also so, ja?
Das ist so, genau. Das war ich mit 30 oder 40 mir eigentlich nicht, ne? Aber dann ist es doch so.
Aber was bedeutet das denn eigentlich, wenn man sich selbst historisch wird?
Naja, mir bedeutet historisch werden tatsächlich die Entstehung auch von Fremdheitserfahrungen mit mir selbst. Kann es ja in der Geschichte kennenlernen, man liest irgendwas aus vergangener Zeit, also irgendwas Reformationszeit, Mittelalter, Antike und denkt, wow, waren die anders so? Und es muss einem nicht so gehen, aber mir geht so. Meine Version aus den 80er Jahren oder 90er Jahren, ich kann mich teilweise zurück hineinversetzen, wie ich so drauf war, manchmal staune ich aber und denke, das war ich, das ist Das ist schon merkwürdig, interessant, aber komisch auch ein bisschen.
Ich finde, ich lache jetzt mit, weil ich an mich selbst denke. Ich bin zwar noch nicht Mitte 50, aber mir geht's auch schon so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sozusagen vorgezogenes im Alter ist oder so, oder woran auch immer es liegt. Aber ich habe jetzt für ein Buch, was ich gerade schreibe, in alten Tagebüchern von mir selbst gelesen. So Tagebücher, die ich geschrieben habe, als ich so 20 war, 21, 22, und dann war ich extrem überrascht, dass ich da Gebete reingeschrieben habe und dass ich irgendwie fromm war, was ich überhaupt wirklich 0,0 in Erinnerung hatte. Also da war ich wirklich richtig über mich selbst überrascht und habe dann so versucht, eine innerliche Verbindung zu diesem Ich, was ich mal war, aufzubauen. Es ist schon irgendwie gelungen, aber ich bin mir auch fremd geblieben. Also so ein bisschen sowas meinen Sie, oder?
Genau, ja.
Ich finde, das ist doch irgendwie auch eine Frage, die sehr gut zu unserem Überthema Sinn des Lebens passt, weil es so ein bisschen mit behandelt, wer man eigentlich so ist. Hm. Ich meine, man mag von Richard David Precht halten, was man will, aber dieser Buchtitel war doch echt ziemlich genial. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Sind Sie heute immer noch viele, würden Sie sagen, oder hat sich das jetzt auf eins bestimmt?
Also heute bin ich gerne viele in einer Art versöhnten Vielfalt. Ich kenne schon Zeiten, wo ich ja spannungsvoll vielfältig war, damit aber nicht gut klarkam. Es gab Phasen, da hatte ich auf der einen Seite sehr konservative, super religiöse Ansichten und hatte gleichzeitig immer wieder auch Struggle damit, wie man auf Neudeutsch sagt. Aber solche Struggle zu haben, war eigentlich nicht erlaubt. So, also, was macht man? Man projiziert Kämpfe mit sich selbst dann auf imaginäre oder wirkliche Gegner in der geistigen Welt, führt Auseinandersetzungen, ohne zu merken, dass man sie ja bereits mit sich selbst fühlt. Das kenne ich ganz gut. Also dieses mit mir nicht einstimmig sein, es aber unbedingt sein wollen, entsprechenden Verdrängungsaufwand zu haben, das hat sich bei mir in den letzten 10, 15 Jahren zunehmend geöffnet dafür, dass ich viel mehr unterschiedliche Versionen meiner selbst aushalten und akzeptieren kann.
Können Sie uns ein Beispiel geben? Was für ein Thema war das zum Beispiel, mit dem Sie gestruggelt haben?
Das war phasenabhängig. In den 90er Jahren war es tatsächlich Fragen der Bibeltreue. Na, ist die Bibel Gottes Wort? Und natürlich und 100%. Und alle Fragen haben was Versucherisches und Verführerisches. Und da habe ich immer wieder auch gerungen. Ich habe Theologie studiert, war gleichzeitig aber Anfang des Studiums sehr glühend bekehrt zu einer evangelikalen Christentumsversion und hatte genug interne Spannungen, jedes Semester neu bekommen, mit denen ich nur dealen musste. Das wurde dann in späterer Zeit vor allem ein Feld von ethischen Fragen, sexualethischen Fragen, Genderfragen, wo ich auch merkte, das, was ich denke und glaube und irgendwie auch glauben soll aufgrund der Zugehörigkeiten, die sich bei mir entwickelt hatten, kollidierte immer stärker mit dem, was ich wahrnahm, was ich erfuhr und was ich mir als Fragen aufdrängte, für die ich im Standardarsenal meiner Bubble überhaupt keine Abwehrmethode fand. So, und das waren schwierige Prozesse, mit inneren Zerrissenheiten umzugehen, die sich immer nur wieder deuten ließen mit klarbleiben und verführerischen Stimmen durch den Zeitgeist und so nicht nachzugeben. Aber das waren doch auch recht stumpfe Abwehrversuche.
Ich habe ja jetzt in Vorbereitung für heute so ein YouTube-Video geguckt, wo Sie so ein bisschen auch über Ihre Biografie erzählen. Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe und jetzt etwas grob zusammenfasse, sozusagen aus einem normal christlichen Elternhaus Konfirmation gemacht, dann gedacht, das ist alles Quatsch und sozusagen richtiger Atheist geworden, sozusagen auch sich so bezeichnet, dann doch über einen Umweg oder Zufall Theologie studiert mit christlichen Menschen, christlichen Gruppen und auch evangelikalen Gruppen in Verbindung gekommen und dann sich so ein bisschen in die andere Richtung bekehrt, wie Sie gerade schon gesagt haben, also evangelikal und sehr gläubig geworden und jetzt so im Laufe der letzten, sag ich nicht, 15, 20 Jahre wieder ein bisschen liberalisiert. Habe ich es ungefähr richtig zusammengefasst?
Man kann das so zusammenfassen, das sind viele Stufen zwischen den großen Treppenabsätzen, ja.
Genau, aber es hat schon so ein bisschen was so vom einem Extrem ins andere, weil also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie als Atheist zu bezeichnen, auch wenn ich lange mich gar nicht so, obwohl ich jetzt ja weiß, mit 20 habe ich viele Gebete in mein Tagebuch geschrieben. Also muss ich meine Erinnerung vielleicht auch in Frage stellen. Aber also jetzt gar nicht, dass immer so ein wichtiges Thema war. Aber es ist ja auch irgendwie eine Entscheidung zu sagen, ich bin jetzt Atheist. Das ist ja auch was Extremes. Und dann aber gleich in die andere Richtung zu kippen, ist es sowas? Brauchten Sie oder brauchen Sie so diese Extreme?
Ich habe sie von, ich sag jetzt mal, 15 bis 30 tatsächlich gebraucht. und ab dann im Grunde auch zunehmend gemerkt, also die Art meiner religiösen Bekehrung kam jetzt nicht aus dem Nichts. Ich war vorher auch sehr radikal. Atheist, Marxist, so. Also ich war 80er Jahre tatsächlich jemand, der glühend Texte von Brecht und Sartre gelesen hat und das Ganze rauf und runter und mich da intensiv engagiert und positioniert und das in einer ziemlichen Ideologiegeneigtheit, so, wo ich dann auch immer so geistig mit Trotzkismus und Leninismus und so gerungen habe. Also ich hatte etwas ziemlich Ideologisches. Und das habe ich in meiner christlichen Phase dann übernommen. Ich habe natürlich immer Angebote bekommen. Ich habe mir das nicht erfunden oder so. Ich habe diese Dinge gelesen als Atheist. Diese evangelikalen Angebote waren ja genauso gesellschaftskritisch, skeptisch. Also diese Idee, die Welt liegt im Argen, das System ist falsch, alle sind verblendet. So, das blieb. Das ist eine große Konstante.
Meine denken heute so alle Leute.
Das denken ganz viele. Ich habe lange versucht, es nicht zu denken. Jetzt, wo alle das denken, muss man ja schon, ja. Aber egal. Das
Contrarian sozusagen, ja.
Genau.
Naja, aber das war ja nur ein halber Witz. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die das heute so denken. Mhm. Aber jetzt trotzdem nochmal sozusagen diese Extreme, die bergen ja auch die Gefahr, dass man so in seinem eigenen ideologisch Sein andere Leute verletzt, sozusagen, vor allem, sagen wir mal jetzt, Evangelikale, das haben sie ja selbst auch angedeutet, sozusagen Bibeltreue, da gehen dann ja auch starke Wertvorstellungen mit einher in Bezug auf zum Beispiel jetzt Homosexualität, die man zum Beispiel ablehnt oder was auch immer, dass andere Leute verletzen könnte. Deswegen, wenn Sie sich jetzt so ein bisschen an Ihren Weg zurückerinnern, gibt es da so Situationen, wo Sie sich jetzt im Nachhinein vielleicht irgendwie schuldig gemacht haben und wo Sie, und dann wenn ja, wie gehen Sie so mit dieser inneren Spannung um? So dieses, ich bin der diese Dinge mal gedacht und gemacht hat und jetzt finde ich sie eigentlich überhaupt nicht gut.
Diese Spannung hat meine weitere Wegfortführung maßgeblich betrieben, dass ich zunehmend gemerkt habe, und das war vor 20 bis 25 Jahren, dass ich bestimmte Gedanken habe über Gender, das Wort gab es noch gar nicht, aber es war immer schon so ein Geflecht von Geschlecht und Sexualität, dass ich Gedanken habe, die Menschen nicht gerecht werden. So, ich habe versucht, Menschen hineinzupressen in Vorstellungen, die ich hatte, und diese Vorstellungen mussten immer klar und eindeutig sein, oft eben dann sehr binär und das mit so einem dualistischen Gegenüber von das ist natürlich und das ist zukunftsträchtig und das andere ist irgendwie krank, pervers, verwirrt oder sonst wie. So, und durch Begegnungen wurde mir mehr und mehr und immer wieder bewusst, nach vielen Abwehrversuchen, wie sehr das Menschen Unrecht tut und so sie es denn mitkriegen würden, wie ich denke, auch furchtbar verletzend sein muss. So, und im Nachdenken darüber kam diese ganzen geistigen Gebäude in Bewegung, ins Wanken. Die habe ich umstricken müssen, weil sie mir als zutiefst unwahr erschienen. Heute gehe ich so damit um, dass ich das auch jetzt nicht irgendwie vergangen sein lasse, sondern es ist ja für mich auch als Ethiker eine bleibende Beschäftigung, mich mit den Themen zu beschäftigen und nach Besten und Gewissen zu versuchen, Menschen gerechter zu werden. So, und das ist meine Form der Wiedergutmachung.
Aber haben Sie schon so das Gefühl, dass es auch was wiedergutzumachen gibt?
Natürlich, ja. Natürlich,
klar. Aber gibt es irgendwie so eine bestimmte Geschichte, an die Sie denken, oder bestimmte Menschen, die Sie im Kopf haben? Sie müssen jetzt nicht die Namen oder so nennen, aber wo Sie auch mit sich so ein bisschen ringen, also das hätte ich jetzt auf jeden Fall anders machen können und Mist, dass ich das jetzt nicht nochmal in die Zeit zurückreisen kann und es auch anders machen kann.
Ja, natürlich. Ich kenne viele Menschen und es ist ja ihr Leben, darum werde ich da nie zu konkret, aber ich kenne viele, die in meiner evangelikalen Lebenszeit 90er Jahre in meiner Nähe waren, in meiner Umgebung und ich wusste von nichts, wie alle von nichts wussten, die Betroffenen ja selbst lange Zeit nicht und ich weiß von einigen, was für eine furchtbare Qual es gewesen ist, permanent so in einen Modus des sich Versteckens und Verbergens sogar vor sich selbst existieren zu müssen, weil für queere Menschen in evangelikalen Welten kein Lebensraum vorgesehen ist. Nur der Lebensraum einer Selbstentzweiung und einer völligen Abgeschnittenheit auch nur von einer Idee von Partnerschaft oder Beziehung oder gar Sexualität. So, aber es werden ja auch Beziehungen komplett tabuisiert. Das Denken, das Fühlen wird unter Verschluss gestellt und das kann ich nicht anders als grausam bezeichnen im Rückblick. Und ich war Teil einer Szene, wo diese Hegemonie zutiefst unterdrückerischer Gedanken selbstverständlich war und wir das auch regelmäßig in Erinnerung gehoben haben, dadurch, dass wir uns vom Zeitgeist und dieser linksliberalen Kirche distanziert haben.
Das ist sozusagen ja eine, ich sage jetzt mal, Schattenseite von Religion, die sie haben kann, nicht haben muss, aber wenn man sich so in der Welt umguckt, sei es irgendwo in Afrika, Südamerika, wo erweckliche Bewegungen großen Einfluss haben, in den USA oder eben auch in Deutschland, überall ja auch diese Schattenseite bis heute stark existiert. Und sie beschäftigen sich ja auch sonst viel mit auch den Dingen in der Religion, die nicht so gut sind, aber trotzdem halten sie ja auch dran fest.
Da würde ich auch sagen, es sind Schattenseiten, naja, auch menschlicher Gemeinschaften, ehrlich gesagt. Wenn wir uns homosexuelle Schicksale anschauen, der ersten Hälfte 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und so, da ist das ja, also da ist es ja Wissenschaft, da ist es Recht, da ist es Kultur. Religionen haben die Gefährdung durch ihre ja Art und Weise, wie sie sich festmachen im Unendlichen, naja, im Gestrigen stecken zu bleiben. So, eigentlich sind es ja Lernprozesse vieler Gesellschaften, die einfach irgendwann ihr Denken an die Realität neu anpassen. Und Religionen sind hier in der Gefahr großer Verzögerung, weil das, was bei ihnen auch einfach nur gestrig war, von ihnen mit ewig verwechselt wird. Und das ist eine echte religiöse Gefahr. Da muss man ein bisschen ehrlicher mit sich umgehen.
Ja, aber es hat sich jetzt ein bisschen für mich angehört, als würden Sie sozusagen so den Beitrag, den auch Religion bei so bei diesen Sachen hat, jetzt nicht runterspielen wollen, aber so zumindest auf eine Stufe stellen mit anderen Sachen. Das kann man ja machen, aber es ist ja schon so, dass man eben, ja, wenn man zum Beispiel jetzt die Homosexualität und die Probleme, die es damit gibt, anguckt, dann ist, würde ich jetzt mal behaupten, doch ein besonders religiösen Gegenden, das besonders schwierig und schlimm ist.
Ja, so. Genau. Nein, das ist ja, gestehe ich ja völlig zu. Ja. Und würde tatsächlich auch in Erinnerung rufen, es waren ganze Kulturen und Weltbilder, es war auch Wissenschaft. So, also die Pathologisierung von Homosexualität, das konnte ja von Wissenschaftlern betrieben werden, die keine Gebete in ihr Tagebücher vielleicht geschrieben haben. Das auch. Also es ist ein bisschen komplexer. Es wurde ja nicht nur in religiösen Kammern erfunden, Religionen aber sind manchmal besonders lernresistent. Leider, leider, leider.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Worauf ich vorhin so abzielte, als ich mit der Frage anfing, war, aber trotzdem halten Sie ja sozusagen an ihre eigene Religiosität und auch irgendwie an der Bedeutung von Religion für diese Gesellschaft fest, sonst würden sie ja sich auch nicht in ihrer Arbeit so intensiv damit auseinandersetzen. Warum denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das Gute an Religion?
Ja. Also ich kann jetzt bei dem Konflikt nochmal anfangen. Es gab eine Zeit, wo ich über mich sehr erschrocken war, über Evangelikalismus erschrocken war, aber naja, irgendwie auch über die Religionen, weil Christentum weltweit, ja, die große Mehrheit derer, die sich als christlich verstehen, tun sich sehr schwer mit queeren Realitäten. So, also es war für mich schon ein Erbeben. Ist das denn ein großes Teil des Problems? Also müsste man sich, wenn man Realitäten anerkennen möchte, vor allem Menschen anerkennen möchte und nicht sie verletzen will, müsste man nicht Religion als solche hinter sich lassen? So, diese Anfechtung, diese Frage kenne ich gut. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die das schwere Geschick hatten, queer und besonders fromm zu sein. Und die in einer Gemeinschaft und in einer Glaubenswelt, die ihnen mehr bedeutete als ihr Leben, die bereit waren für den Glauben, für Jesus, was weiß ich, verfolgt zu werden, die in dieser Konstellation die tiefste Infragestellung ihrer selbst durch dieses religiöse Denken zu erfahren, die erleben mussten, dass sie Menschen, mit denen sie tief befreundet waren, mit ihnen die Freundschaft aufkündigten aufgrund ihrer Religion, die sie mal geteilt hat. So, und das war für mich schon sehr eindrücklich zu sehen, dass diese Menschen sagten, daran bin ich fast zerbrochen, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ohne Jesus hätte ich das nicht überlebt. Also, dass diese Menschen es auch geschafft haben, mit Gott gegen Gott, mit Jesus gegen christliche Ethik einen Weg zu finden, daran nicht zu zerbrechen in Zeiten, wo sie nichts anderes hatten.
Aber darf ich mal nachfragen, weil ich mich frage, bei solchen Geschichten, also klar, es hat so funktioniert und es hat dadurch bestimmt auch sein Recht, wenn es so funktioniert hat. Aber ich frage mich dann trotzdem auch, warum? Also man hätte ja auch sich wen XY auch sonst statt Jesus nehmen können. Ja, vielleicht kann man sie nicht, weil sozusagen bestimmte religiöse Empfindungen sucht man sich ja auch nicht aus. Also da können wir ja auch gleich noch drüber sprechen. Aber ich frage mich schon oft, obwohl ich ja auch der Religion zugeneigt bin, ob das wirklich so eine gute Idee ist und ob nicht die Schattenseiten überwiegen oder sozusagen die Negativseiten. Und dann gerade diese so eine Geschichte, wie Sie jetzt gesagt haben, mit Jesus, gegen Jesus. Ja, also wenn ich in so einer Situation stecke, warum zerhämmer ich es nicht? Ja, sozusagen, wir haben ja heute so ein zeitgenössisches Ding, die Dekonstruktion oder wie heißt der Begriff, den man jetzt mal benutzt dafür?
Es gibt auch Dekonversion, aber
nein, ich meinte jetzt sozusagen das Kaputtmachen, sozusagen das also aller Tonsteine scherben. Ja, also sozusagen mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja. Ulf Poschardt hatte ich auch mal hier im Podcast als Gast, der hat das ja auch in seinem Buch vorne reingeschrieben. Also das ist ja so, machen ja viele Leute. Ja. Was ist der Grund? Warum glauben Sie, haben die Leute das nicht so gemacht, sondern dann haben dann mit Jesus, gegen Jesus versucht, so total dialektisch daran festzuhalten.
Das funktioniert natürlich, wenn man drin ist im religiösen Spiel. Und jetzt würde ich die Stärke schon auch nochmal deutlich machen. Christlicher Glaube und ja, ernstere Religionen insgesamt ist ja die Option einer großen Unterscheidung. Man kann radikal unterscheiden zwischen Gott und dem Rest der Welt und kann sich in Situationen, wo man wirklich das Gefühl kriegt, alle drehen durch oder mit der Welt stimmt was nicht, das Leben ist zu schmerzhaft, einfach nochmal auf diese große Unterscheidung besinnen, im Wissen, dass Gott ein Gegenüber ist, ein Fluchtort, eine Perspektive, wo ich sagen kann, und wenn alle verrückt sind, ich möchte jetzt nicht durchdrehen, auch wenn alle hassen, möchte ich kein Hassender werden. So, ich nehme diesen Fluchtpunkt in Anspruch, ich versuche ihn anzusprechen, ob das mit dem Du-Sagen funktioniert, um darin Halt zu finden für all das, was mir je als das Bessere, das Wahre, die Liebe im Leben erschienen ist. Gott ist so die gedachte unendliche Verhalterung all dieser Dinge des Lieben, des Gerechten, des Guten. Und das hat was. Das hat was und man kann es ja gegen sich selbst wenden. Man kann Gott gegen Gottesbilder ausspielen und muss es. In vielen religiösen Wegen ist es absolut notwendig, irgendwann Gott von Gott zu unterscheiden. Und dass man das kann, das ist ein großer Freiraum, auch mittels der Fantasie und der Reflexion, irgendwo den Kopf aus mancher Schlinge zu ziehen. Ich würde nicht behaupten, dass es nur so geht, aber so geht's.
Wenn wir jetzt mal sozusagen von der Abstraktion aus Persönliche runterbrechen, was würden Sie sagen, ist in Ihrem Leben der positive Beitrag, den die Religion, der Glaube leistet?
Bei meiner ursprünglichen Bekehrung mit Anfang 20. Also sind natürlich tausend Sachen, die damit spielen und irgendwas, ja, und Einflüsse und Angebote, die man so bekommt. Wenn ich das runterbrechen würde, die Entdeckung eines absoluten Du's als Gegenüber erschien mir oder ich habe es erfahren als ein Hilfsmittel in Einsamkeit und in Frage, wer bin ich in diesem chaotischen Universum, das nicht so einfach substituierbar ist durch, such dir doch eine Freundin oder so, oder du hast ja bestimmt auch Freunde. Weil die Erfahrung ja auch in besten Freundschaften sein kann, Lücken des Unverstandenbleibens tun sich auf. So in der Ehe, in allen Beziehungen, mit Eltern, mit Kindern, Dinge des Nichtsagbaren, des Unverstandenbleibens, der letzten Einsamkeit und manchmal auch in bedrückenden Fragestellungen und die Vorstellung und die Erfahrung, die daraus erwächst, dass es ein liebendes Du gibt, was immer schon besser versteht als ich mich selbst und ich mich in einer Weise überschreiten kann, anvertrauend auf dieses Du hin. Das habe ich als ungeheuer tragfähig, entlastend und befreiend erfahren.
Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, an Ihren Alltag denken, gibt es irgendwie so Situationen, wo Sie das erfahren, wo Ihnen das nahe kommt, wo Sie das sozusagen auch bestätigt fühlen? Weil das ist ja erstmal auch so eine Art, sagen wir mal, abstrakter Satz. Es gibt ein Du, was und so weiter und so fort. Und also wenn ich jetzt die Frage an mich gestellt hätte ich es wahrscheinlich ganz anders beantwortet, was quasi der Glaube oder die Religion für mich bedeutet. Also das ist ja auch auswechselbar so ein bisschen. Andere Leute empfinden andere Dinge. Jetzt mal emotional, also wo oder wie auch immer Sie es beschreiben wollen, wo geht Ihnen das auf, dass das irgendwie stimmt oder dass es da was gibt?
Also ich finde die Beobachtung sehr wichtig nochmal zuvor, dass die Religionstypen natürlich verschieden sind. Das ist irgendwie eine pietistisch-evangelikale Religionswelt in unserem Kulturkreis. glaube, das ist, wo ich so ein bisschen war, Südamerika, aber auch wiederum normaler. Also diese Erfahrung, dass im Gebet der theologische Gedanke religiös performativ wird. So, dass im Gebet, im Du-Sagen, im sich freisprechen, im sich anvertrauen, in der Inanspruchnahme auch von Segen und im Rezitieren von Worten der Geborgenheit, die darin kondensierten Erfahrung für ein Selbst wie auftauen. Das habe ich in meiner Bekehrungszeit ungeheuer intensiv erfahren, mit großer Begeisterung und tiefer, wirklich auch glühender Freude, die mich durchdrungen hat. So, und diese Gefühlswelten sind jetzt nicht mein Alltag, aber die Erfahrung im Gebet, so etwas wie ein seelisches Luftholen zu erfahren, Abstand zu gewinnen, Relativierung des Bekloppten in dieser Welt und neuen Raum für Fantasien der Hoffnung. Das ist für mich schon irgendwo so diese Übersetzungsstelle von theologischen Gedanken in religiöse Erfahrung.
Klären Sie doch mal für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, wie funktioniert so ein Gebet? Ist das so ein Gebet eines Psalms oder irgendwie eines vorgefertigten Spruchs oder ist es gar nicht mal sprachlich ausformuliertes an Gott denken oder wie funktioniert das?
Tatsächlich waren für mich die ersten Wege, ich hatte früher Erfahrung im Konfirmationsunterricht bereits, mal in großer Angst probeweise Psalm 23 zu probieren. Ne? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder so diese Passage. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das waren für mich eindrückliche Erfahrungen, wie diese Worte auf einmal wie ein inneres Licht werden, ein innerer Halt werden. Und das kann eine Tiefenerfahrung sein, es kann aber auch ein beruhigendes Hintergrundrauschen sein, sich solchen Worten anzuvertrauen.
Also tatsächlich, wenn Sie jetzt heute beten, dann ist es so ein Hintergrundrauschen, dann machen Sie das so, haben Sie so eine Art Gebetsroutine. Es gibt doch heutzutage so oft Instagram-Videos, ja, wo die Leute ihre Morgenroutine machen. Haben Sie sowas, so eine Gebetsroutine? Wie funktioniert es heutzutage?
Also das Vater Unser ist etwas, was täglich bei mir durch das Leben wabert. Eine Fürbitt-Perlenkette für Frau und Kinder und Eltern und Verwandte. Also ein sich vor Gott mit Menschen verbinden und Segen wünschen für andere. Und dann natürlich dieses evangelische Stoßgebete, wo immer sie hilfreich sind, vor Begegnungen, vor anstrengenden Dingen, vor Sachen, die man irgendwie ertragen muss. So, ich hatte Zeiten, wo Beten immer auch so unter dem Druck stand, früh, viel, lange. Gebetsgemeinschaft mit anderen wirkt dreimal so stark. Da habe ich schon auch Abstand gewonnen, weil ich gemerkt habe, wie belastend das sein kann, sich an eine Praxis zu gewöhnen, die im Grunde dir einimpft, es ist nie genug. Andere beten eine Stunde am Morgen, andere machen Gebetstreffen ganze Nächte, andere 24/7 und so ständig drin. Also dieses Gefühl, es ist nie genug, das kommt mir irgendwie auch unevangelisch und unbiblisch vor. Das ist sonderbar. Ich glaube, so dieses evangelische Normal, immer wieder, wenn man kann, kurz und kräftig oder auch beiläufig, nach allen Bibelkenntnissen, die ich habe, ist das super. So. Und es mag Zeiten geben, wo es tatsächlich auch mal gut und wichtig sein kann, lange und viel, aber die Idee, dass das christliche Leben sein sollte, ist ein bisschen befremdlich.
Aber glauben Sie, dass das auch eine gewisse Übung dazu gehört, damit das dann funktioniert? Weil, also ich habe mir jetzt, gerade als Sie geredet haben, gedacht, so, ja, wie ist es bei mir? Also diesen Impuls, den ich offenbar Anfang 20 hatte, da habe ich eher nicht so heutzutage. Ich gehe gerne mal in eine Kirche rein, wenn die irgendwie offen ist und ich laufe vorbei und dann setze mich da auch hinein und bete. Das mache ich schon. Oder wenn ich im Gottesdienst bin, was jetzt auch nicht wahnsinnig häufig vorkommt, aber dann bete ich auch. Aber es ist jetzt überhaupt keine Routine, es kommt gar nicht regelmäßig vor und auch das, was Sie beschrieben haben, dieses Erfülltsein oder wie auch immer Sie es selbst nennen würden, war so ein Psalm sprechen, das kenne ich von mir, gebe ich ehrlich zu, überhaupt nicht. Also muss man das irgendwie üben oder ist es Glück, dass ich das empfinde? Wie kann man das erklären?
Es mag in gewissem Maße eine Typsache sein und ich glaube, das Kulturelle, die Sozialisation spielt eine Riesenrolle. Also in den USA kann man ja schlicht sehen, es gibt Bundesstaaten, da erleben das 80% der Leute. In Massachusetts haben 80% der Leute noch nie davon gehört. So es ist. Und ich habe eben auch eine evangelikale Sozialisation erfahren, wo das gemeinsam eingeübt wird in Hauskreisen und Gebetskränzchen. Und das, was sozial praktiziert wird, kann mit ganz schöner Kraft Menschen auch von innen erfüllen. Das ist so und darin liegt eine Chance und eine Gefahr. Gefahr ist natürlich, dass mit dieser Praxis, die als sehr verbindend und stärkend erlebt wird, eben auch ideologische Verzerrungen transportiert werden. Das Thema hatten wir schon. Das ist überhaupt nicht ungefährlich, ehrlich gesagt. Menschen, mit denen du intensiv betest, ja, die kritisch zu hinterfragen, viel Spaß, nicht? Sehr, sehr schwierig. Also ich habe das kritisch sehen gelernt, bin aber auch nie dahin gekommen zu sagen, das ist alles Mist, da müsste man nur vorwarnen oder so. Das ist, glaube ich, nicht so. Das ist für manche ein Weg und für manche sogar fast das Einzige, was sie rettet. Gerade Menschen in extremen Gefährdungen oder mit schwerem Paket, da habe ich schon auch streng religiöse Wunder gesehen. Da gibt es doch keine Medikamente, die das so leisten würden und auch sonst gar nicht so viel in der Welt. Ne? Das hat schon was.
Was meinen Sie denn? Machen Sie mal ein Beispiel.
Also Leute, die eine Suchtgeschichte haben und überhaupt nicht mehr klarkommen und irgendwie auch austherapiert sind. Oder Leute, die in schwersten Zerbruchserfahrungen, familiär und so, haltlos sind. Bei mir selbst, also so viel Drama kann ich nicht bieten, aber ich selbst in meiner Jugend war, glaube ich, ein haltloser junger Mensch, dem eine innere Grundgeborgenheit abging. Und für mich war Gott in dieser Intensivform finden, ja, irgendein nachgeholtes Parenting, ne? Also irgendein Finden von Halt und Geborgenheit. Und das geht, je schwieriger die Ausgangslage ist, glaube ich, nicht ohne gewisse auch emotionale Wucht, dass Tiefenschichten berührt und durchdrungen werden, denen es irgendwie mal ganz gut tut, neu formatiert zu werden. Das war aber so bei mir und ich habe es bei viel krasseren Menschen erlebt. Und evangelikale Stories, Narrative sind voll von Menschen, die völlig kaputt und am Ende sind und so durch Jesus gerettet werden in großen Wundern. Ja, das erzählt man sich jede Woche, ständig geht es darum. Und man glaubt das ganz fest und ein bisschen Wärme kriegt man auch noch davon ab.
Das habe ich auch in der Vorbereitung für heute gemerkt, dass wir in diesem Podcast eigentlich noch nie über Jesus geredet habe. Deswegen wollte ich mit Ihnen jetzt schon die 56 Folge, kommt auf an, wann wir sie ausstrahlen. Die wievielte Folge ist auf jeden Fall schon viele Folgen und noch nie über Jesus geredet. Das holen wir gleich noch nach. Aber jetzt gerade, als die gesprochen haben, fiel mir doch auf, man könnte ja auch sagen, Religion, so wie Sie sie jetzt beschrieben haben, funktioniert entweder, wenn man irgendwie gebrochen ist oder haltlos, wie Sie gesagt haben, und wenn nicht, dann nimmt die Religion aber die Position ein, einem einzureden, man sei aber haltlos oder gebrochen, ja, bloß man wisse es halt noch nicht so genau. Ja. So nach dem berühmten Sünde, du bist der Sünder, such mal in dir, du findest die Sünde schon. Also es ist doch wieder ziemlich, da könnte man jetzt wieder sagen, als Religionskritischer, ich will jetzt sozusagen den Advocatus Diaboli sagen, naja, also daran müsste man jetzt ja eigentlich erkennen, ist schon auch irgendwie eine komische Geschichte, diese Religion, die, wenn man sie jemanden, der sie von innen, das innere Bedürfnis gar nicht so hat, dann doch auch so einreden muss.
Ja, das ist absolut richtig. Und dann würde ich sagen, das Christentum ist eine weite Landschaft. So, und wir haben bis jetzt von einer bestimmten Gegend gesprochen. Da sind die Klippen besonders steil und die Winde besonders rau. Und wenn man nur da lebt, ja, in der Tat, ne, dann, es kriegt auch was Weltflüchtiges oder auch was Weltfeindliches, weil man irgendwie dann davon durchdrungen ist, so müssen es alle erleben. Und die, die es so nicht erleben, die wissen um ihre innere Gebrochenheit, ja, Boshaftigkeit noch nicht genau. Das ist urpietistisch, Bußkrampf, den Leuten erstmal alle schwarz malen, damit sie das Licht Jesu sehen können. Aber du liebes bisschen, ne? Das ist auch eine christliche Verirrung, finde ich. Das sollte nicht so nötig sein.
Ja, das Gegenstück ist dann sozusagen so diese bürgerliche Gemütlichkeit, die man sich so in so schönen 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert unterm Christbaum, die Familie sitzt da und es geht ihnen gut. Und man sieht sozusagen den Kerzenschein und die Gemütlichkeit und das schneeverwehte Fenster und kann dann antizipieren, dahinter sitzen die Leute und frieren. Die interessieren uns aber nicht hier drin, weil wir haben ja sozusagen unsere bürgerliche die Gemütlichkeit, die auch unter dem Segen steht und so weiter.
Ja. Ja, es gibt seichte Formen von Christenheit. Ich möchte da nicht so schimpfen, das habe ich alles hinter mir, aber ich verstehe es immer noch. David Friedrich Strauss, ein sehr liberaler Theologe, hat mal in einem Buch Der alte und der neue Glaube eine super aufgeklärte Restversion von Religion beschrieben, die eigentlich gar nicht mehr christlich war. Nietzsche hat sie genüsslich auseinandergerissen. Als Pietist habe ich dieses Nietzsche-Buch geliebt, weil ich diese sehr, sehr hintergründige Form eines ganz liberalen Glaubens irgendwie auch nicht ganz spüre. Das ist für mich so eine Hundepfeife, die ich gar nicht mehr vernommen habe früher. Und für manche Leute mag es so sein, dass das ihr Zugang ist. Ich glaube, die Verflüchtigungsgefahr ist aber auch nicht gering, wenn es einfach so eine ganz hintergründige Sache wird, über die man nicht mehr viele Worte machen kann. Das ist
ja, aber das ist jetzt wieder die Gefahr und seicht, also sozusagen, es sind schon gewisse Wertungen, die drin folgen. Ja. Und das verstehe ich ja auch, aber vorhin haben wir ja darüber gesprochen, was ist sozusagen das Gute an Religion überhaupt, warum schafft man es nicht ganz ab? Und man könnte ja auch sagen, naja, so oder so, es ist letztendlich quasi nicht bedeutend, ob es das gibt oder nicht, es ist vielleicht für den Einzelnen bedeutend, aber man möchte ja jetzt wahrscheinlich, ich möchte jetzt keine Worte in den Mund legen, aber als liberaler, aufgeklärter Mensch auch jetzt niemanden sagen, naja, das ist schlimm, dass du nicht christlich bist, sondern der darf ja auch nicht christlich sein und so. Also es ist, wenn man diese ganze Absolutheitsvorstellung wegnimmt und sagt, es ist halt ein Zugang zu dieser Welt, zu diesem Leben, aber auch nicht der einzig richtige, dann landet man ja eigentlich schon fast wieder bei dieser ganz liberalen Haltung und würde schon in diese Verpflichtungsgefahr wieder hineinkommen. Wie gehen Sie mit dieser Spannung um, wenn Sie wissen, welche ich meine?
Ja, das interessiert mich natürlich, weil ich ja auch selbst Liberalisierungsprozesse durchlaufen bin in den letzten 10, 20 Jahren. Jetzt werden wir ein bisschen nerdig, dürfen wir jetzt nicht übertreiben. Also ich habe so Leute wie Friedrich Schleiermacher zum Beispiel, viel drüber geforscht, Habilitation gemacht. Das war in meiner Frömmster Zeit ein gefährlicher, weil der war auch mal Pietist, also sehr streng und strammgläubig, hat sich dann daraus gearbeitet und eine Version von reflektiertem christlichem Glauben entwickelt, die ganz auf die Zusammenbestehbarkeit mit einer freiheitlichen, aufgeklärten Weltsicht verbunden war und darin auch sehr harmonisch sich einfügte. So, und ich habe bei ihm aber dann nach meinen Studien doch das Gefühl bekommen, das ist überhaupt nicht seicht. Es ist von einer tiefen Gotteserkenntnis und Christuserkenntnis durchdrungen. Und bei ihm ist es um der Religion willen eine Begrenzung derselben auf etwas, was gerade nicht alles soziale, menschliche, kulturelle, politische und sonst wie beiseite drängt, sondern es begleitet und umspielt. Die Gefahr extremer Religion ist ja, dass sie ja alle Kunst verdrängt, alle Intellektualität, alle Philosophie, alles Wissenschaft, dass das ganze Leben religiös wird. Es gibt Menschen, die sind stolz darauf, nur die Bibel zu lesen. Nichts anderes, keine Wissenschaft, keine Romane. Ich finde, das ist eine ganz furchtbare Verarmung. Und dieser liberale Glaube, der sagt, wenn es mit Gott was dran ist, dann ist doch in allem haben wir mit Gott zu tun. Und es braucht in einem solchen Bewusstsein die eine Provinz oder diese eine Perspektive, die das noch bewusst macht, dass wir in aller Dankbarkeit und Liebe und Hoffnung vom Unendlichen berührt sind. Das habe ich lieben gelernt. Und ich sehe aber auch die Gefahr, man muss es nur ein bisschen weiter drehen, dann löst sich eben dieses Gefüge auch auf, dass viele, was es gibt, ist ja auch interessant und man kann tatsächlich ja sich im Leben auch gut einrichten, ohne Gottesgedanke, ohne Gemeindebesuch, ohne Predigt hören und so weiter. Das fände ich am Ende des Tages ein Verlust. So, und insofern, wie kann man Frömmigkeit in liberaler Weite kultivieren? Wie kann man ein nicht intensives und doch tiefes Verhältnis zu diesen letzten Fragen um Gott und Christus bewahren? Das interessiert mich sehr. Ich bin dafür gewonnen, ich brenne dafür, nicht mehr so lodernd und bissig wie früher, aber ich spüre dieses Brennen nach wie vor in großer Tiefe und sehe mich als Theologe irgendwie berufen.
Aber ist es nicht so, kann man nicht sozusagen diese Frage, ist es besser oder nicht besser, brauchen wir das überhaupt, brauchen wir es nicht nur subjektiv beantworten, kann immer nur für eine bestimmte Person so sein und das muss die Person selbst beantworten.
Das ist auf jeden Fall so. Ich finde, William James hat hier mit seiner Unterscheidung der einmal und der zweimal Geborenen ja so eine Basisunterscheidung gebracht. Manche brauchen das Drama einer Lebenswende. Für andere legt sich das überhaupt nicht nahe. So, und diese Wege sind völlig gleich wertvoll und gleichberechtigt. Und natürlich werden diese Wege in großen Variationsvielfalten eben auch ausgeführt.
Um jetzt sozusagen unser Gespräch nochmal auf das eigentliche Thema hin zu dramatisieren, möchte ich jetzt nochmal auf den Tod kommen. Ist denn eigentlich der Tod etwas, was Sie fürchten in Ihrem Leben?
Für mich war überhaupt die Entdeckung von Tod und Sterblichkeit eine Befreiung, ein Wachwerden. Tatsächlich hat mein Atheist werden, ganz viel damit zu tun. Ich hatte so eine jugendliche, volkskirchliche Christlichkeit, die war unintensiv, aber schon so, dass in dem Himmel kommen, sollte man sich nicht ergehen lassen. Das dachte ich, wäre ganz gut. So, und dann war mit Beschäftigung mit Atheismus für mich ganz wichtig zu sehen, das ist doch alles Quatsch, mit dem Tod ist alles vorbei. Wir haben dieses eine Leben. Jeder Tag könnte der letzte sein. Und ja, jeder Tag zählt, nicht? Also wach werden, bewusst werden, intensiv leben. Französischer Existenzialismus, dafür habe ich geglüht. Das war für mich das geistige Erwachen. Und ich habe in dieser Zeit Religion als ein Filter erlebt, der die krassen Farben des wahren Lebens verstellt, weil er sie alle im Grunde runterdimmt und sagt, allein das himmlische Licht ist es wert, geschaut zu werden.
Aber hatten Sie dann damals, wenn Sie sich jetzt an Ihr früheres Ich erinnern, auch Angst davor? Oder war das eher so, es war halt so eine abstrakte Idee und die hat Power gegeben fürs Hier und Jetzt?
Na, es war eine konkrete Idee, die hat Power gegeben und natürlich, also ich denke, ja, jeder, die allermeisten werden Angst vor dem Tod haben, wenn sie auf einer hohen Klippe stehen und der Wind wütend wird und so. Also in der Regel, die Angst vor dem Tod sollte man beantworten, nachdem man in Todesgefahr gewesen ist. Diesseits der Todesgefahr ist immer lustig reden. Also ja, das habe ich immer antizipiert, dass in Todesgefahr, es ist natürlich der Verlust von allem Halt und es ist das absolute Beben. So, aber in halbwegs gemütlicher Sicherheit zu wissen, das ist die Realität. Und angesichts dieser Realität, auch der des Finsteren und der Auflösung von allem, genieße ich jetzt Schönheit und Sicherheit und all das, was das Leben reich macht, das war für mich eine ganz jahrelang eine ganz tiefe existenzialistische Gewissheit.
Und jetzt, heutzutage, fürchten Sie das jetzt trotzdem? Also sagen, jetzt, Moment, heute an diesem Tag, wenn Sie daran denken, irgendwann werde ich Thorsten Dietz nicht mehr sein, wird alles, was ich mal gemacht habe, vielleicht auch zumindest in 100, in 150 Jahren völlig egal gewesen sein. Ist das eine unangenehme Vorstellung? Und denken sich, nö, vielleicht ist es auch ganz gut, weil zeigt eben auch den Wert des Moments.
Tatsächlich hat das Christentum das bei mir verändert. Das ist ganz schlicht so. Für mich gehörte immer zum Christentum die Idee, eine Begegnung mit Gott im weitesten Sinne, die jetzt so etwas wie Trost und Freude freisetzt, das ist eine Begegnung, die in irgendeiner Weise unkaputtbar ist. So, also diese Gewissheit, dass es weitergeht, dass irgendwas ist. Ich habe da überhaupt keine metaphysischen Ideen und Systeme, aber nö, so eine Gewissheit, wir sehen uns wieder, es ist nicht vorbei. Das ist für mich seit 35 Jahren auch etwas, was ich tröstlich finde, auch im Umgang mit anderem so, dass ich an eine Konstanz des Lebens und der Liebe glaube über unseren jetzigen Aggregatzustand hinaus.
Aber ist das denn, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben keine metaphysischen Vorstellungen, aber ich meine, so ein paar Bilder bietet die Bibel ja auch, Auferstehung zum Beispiel oder sowas. Ist das was, womit Sie dann auch was anfangen können oder wollen Sie das einfach, das sagen Sie sich eher so, wie es ja auch manche machen, das ist ein Bild, das ist mir überliefert, deswegen gehe ich damit um, aber mehr will ich auch nicht drüber nachdenken, weil dann wird's absurd?
Ja, und dann würde ich sagen, also das sich bewusst machen, es sind Bilder, es sind Symbole, es sind keine Beschreibung, was da kommen wird. Nicht? Wer ein bisschen studiert hat, weiß natürlich, Johannes Offenbarung verarbeitet ganz viel alttestamentliche Texte und extrapoliert die ins Unendliche und so. Also das kann man wissen, ich weiß es. Und das Wissen, dass es geschichtlich gewachsene Bilder sind, macht es ja nicht banal zu hören, Gott wird abwischen alle Tränen. Das wird nicht dadurch banal und sozusagen, und wenn wir keine Augen mehr haben und keine Tränen. Nein, es wird nicht banal, weil dieses Bild für mich eine Wirklichkeit tiefster, trostvoller Gemeinschaft verkörpert. Das Bild steht für mich nicht im Gegensatz zur Realität. Das Bild ist eine Erinnerung an eine Realität, die ich noch nicht kenne, die ich aber mit Hoffnung zu verbinden weiß.
Aber das Bild steht ja schon in einer gewissen Weise im Gegensatz zu, sagen wir mal, all unserem naturwissenschaftlich ansonsten ja sehr bestimmten Leben. Also wir glauben ja an die ganzen Dinge und dafür gibt es ja, wie man weiß, keinerlei Anhaltspunkte, dass es dafür irgendwas gibt. Aber das ist etwas, womit Sie umgehen können einfach, was spielt das eine Rolle, sowas?
Ja, ehrlich gesagt nicht. Dafür habe ich jetzt auch zu viel Kant und Wissenschaftstheorie gelesen und so, also Naturwissenschaft reflektiert auf die Systembedingungen, unter denen wir jetzt da sind. Rückwärts gerechnet ist beim Urknall vorbei, da ist Zeit und alles ist da vorbei. Also das, was wir jetzt als Systembedingungen verstehen können, verrät uns nichts darüber, ob es vielleicht auch ganz andere Systembedingungen geben könnte oder in irgendeiner Form auch gibt. Nur ja, weil wir diese Systembedingungen haben, können wir da nichts wissen. Das ist einfach so. Und da finde ich auch diese ganzen neuen Gottesbeweise, finde ich alles ganz quakig, das turnt mich wahnsinnig ab.
Ja, man könnte sozusagen unabhängig vom Gottesbeweis oder von naturwissenschaftlichen Systemen etc. oder so sagen, naja, also wir wissen ja auch, dass wir ein Mini-Fitzelchen in dieses Universums sind, sozusagen so klein, wie wir uns gar nicht vorstellen können, sind wir eigentlich, ja. Und das könnte ja doch ein Anhaltspunkt dafür sein, dass wir doch jetzt nicht so wichtig sind, wie wir uns selbst persönlich hier im Hier und Jetzt als Konstantin Sacher oder Thorsten Dietz empfinden, dass es irgendeinen Grund überhaupt nur dafür gäbe, dass wir weiter existieren sollten.
Ja, nee, das kann ich, mit dem Gedanken kann ich auch gut leben. Das Religiöse wäre ja umso schöner, dass Gott uns hier am Rande des Universums nicht aufnimmt. Also der Raum, in den wir unsere Nichtigkeit verspüren, das tun die meisten anderen Tiere ja nicht, ne? Also es ist ja speziell, dass wir die einzigen sind, die angesichts von Sonne, Mond und Sterne Scheuerchen der Ehrfurcht bekommen und zutiefst fühlen, wie nichtig und unendlich klein wir im Gigantismus des Universums sind. So dieser Raum des, ja, Geistigen ist eine Art Realität. Ihn zu leugnen kann man witzigerweise ja auch nur in diesem Raum. Und ich kann daraus überhaupt jetzt nichts ableiten fürs Wissen. Ich kann daraus aber die Fantasie, die religiöse Fantasie nehmen, dass dieser Raum des Geistigen vielleicht, möglicherweise, so hoffe ich, in irgendeiner anderen Weise uns Heimat bleiben wird.
Insofern ist es sozusagen bei Ihnen jetzt nicht nur eine intellektuelle Idee, sondern schon auch etwas, was im Angesicht von Tod und Verlust dann Trost geben kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man es jetzt intellektuell nehmen würde, nicht? Die kantianische Argumentation in der Urteilskraft ist ja schon auch der Gerechtigkeitsgedanke, der sagen würde, unsere moralischen Gewissheiten haben eine andere Stabilität als naturwissenschaftliche Gesetze, aber sie haben auch eine Stabilität. Und der Gedanke, dass die Gerechtigkeit, die uns so wahnsinnig einleuchtet moralisch, reiner Staub der Fantasie ist.
Das sagen Sie, dass die einleuchtet. Also
ja, mir leuchtet es ein, dass es zutiefst ungerecht wäre, wenn alles Böse und alles Leiden dieser Welt am Ende unterm Sternenschutt begraben sein wird. Ich finde die Fantasie heilsam, dass alle Schuld und alles Böse in irgendeiner Weise am Ende auch zählt, genauso wie alles Leiden und alle erlittene Ungerechtigkeit in irgendeiner Weise von letzter Güte umarmt wird. Das Erste meinte ich nicht mit Hölle, 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 aber auf keinen Fall. Also das Erste meinte ich aber schon auch, so schlimm bösartig wie manche sterben, sollte man nicht seinen Abtritt in unsichtbare Ewigkeiten gehen. Also hier etwas mehr Heilung der Seele wird vielen gut.
Ich denke jetzt noch darüber nach, ob wir jetzt, wo wir schon Fortschritt sind, noch zu Jesus kommen können, weil das wollte ich ja eigentlich jetzt noch machen, aber wir können zumindest einen kleinen Schlenker noch machen und sagen, es gibt ja sozusagen die, wenn wir schon beim Thema Totenauferstehung sind, sozusagen diesen Prototyp Jesus, der angeblich mal auferstanden ist. Und ich habe ehrlich gesagt in diesem Podcast noch nie darüber nachgedacht, aber ich mache es jetzt einfach mal und ich weiß nicht, wo uns das führt, aber glauben Sie, es ist bedeutend, ob das tatsächlich mal so stattgefunden hat? Also, dass Jesus wirklich auf dieser Welt wieder rumgelaufen ist oder ob das einfach nur eine Geschichte ist? Also glauben Sie, diese historische Wahrheit hat irgendeine Bedeutung?
Ach, was ist historische Wahrheit, nicht? Ich würde immer sagen, ich glaube an den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und damit meine ich schon auch, dass dieser Jesus vom Tod nicht einfach absorbiert wurde. Die Erfahrungen, die man mit ihm hatte, die Erscheinung kann ich nicht lokalisieren, wie sie es ja auch nicht können. Die Beschreibung als solche sind ja flüchtig. Er erscheint und weg ist er. Die sind sonderbar, ne? Also er ist da wieder rumgelaufen und hätte man ihn da filmen können. Das sind alles Fragen, die führen zu nichts. Ich würde sagen, wir haben diese Erfahrung. Diese Erfahrung waren durchdrungen von einer Wahrheitsgewissheit, dass er wirklich lebt. Und mich haben diese Erfahrungen so angesprochen in meinem Leben, dass ich mich dazu zu dieser Botschaft bekenne. Ich kann außerhalb dieses mich Bekennens zum Auferstandenen nicht nochmal eine neutrale Erklärung liefern, welchen Realitäts- oder was weiß ich Gehalt das gehabt haben mag. Es interessiert mich aber ehrlich gesagt.
Das ist was anderes. Aber glauben Sie, ob es wichtig ist, habe ich ja gefragt. Nicht, ob es Sie interessiert. Also man könnte ja sagen, ja, mich interessiert es auch persönlich nicht so wirklich, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er rumgelaufen ist. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass damals vor 2000 Jahren der wirklich tot war und dann wirklich wieder rumgelaufen, sodass der quasi angefasst werden konnte etc. pp. Sondern ich glaube schon, dass die Leute das gedacht haben oder gefühlt haben, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben. Aber deswegen, ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, sondern wir sind ja 2000 Jahre später und für uns heute sowieso egal. Aber es gibt ja Leute, die sagen, es ist extrem wichtig. Also das muss so gewesen sein. Sonst ist alles, was dieser christliche Glauben ausmacht, quasi kann man vergessen.
Ja, nee, das habe ich zu verstehen verlernt. Ne? Also das hätte ich auch so drauf rumgepocht. Aber was ist denn jetzt sein Herumgelaufensein? Nicht? Also, oder was ist jetzt der Punkt zu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass Thomas mit seiner physischen Hand in die physische Seitenwunde mindestens 3 Zentimeter eingedrungen ist. Wichtig finde ich, dass Jesus die Seinen nach seinem Tod so berührt hat, dass ihr Leben davon auf den Kopf gestellt würde. Und da würde ich sagen, so hat er mich auch berührt. So, ich nehme also diese Erfahrungen der Jünger absolut ernst und mit dieser Erfahrung auch die Hoffnung auf eine Überwindung des Todes und das nicht nur als Gedanke hier, sondern ja auf eine Zukunft Gottes hin.
Und bei glauben Sie, dass Jesus dann auch nochmal begegnen, wenn Sie tot sind?
Ja, das würde ich so sagen. Das würde ich sagen, ja.
Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dietz, für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Das war über das Ende Folge 56. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.